ihr lieben Mitwartenden, na, dann wünsche ich euch auch mal eine anregende Wartezeit hier. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ich habe mal im Chor unserer Gemeinde mitgesungen, also der damaligen Gemeinde. Also der hat sich nicht aufgelöst, weil ich im Chor mitgesungen habe oder so, ne? Genau, ich wollte nur sagen, das ist lange her. Und das war auch zunächst nicht ganz freiwillig. Also das war so als Jugendliche und ich wollte gern Gitarre spielen lernen mit so ein paar Freundinnen, weil wir fanden das immer so cool. Bis dahin hatten nur unsere Jungs Gitarre gespielt und das sah immer so lässig aus und so entspannt und so cool. Und das hat uns gefallen, das wollten wir auch lernen. Und da hat unser Pastor gesagt, ja Mädels, ist okay, ich mache mit euch einen Gitarrenkurs, Voraussetzung ist, ihr singt auch im Chor mit. Ja, haben wir uns darauf eingelassen und die Gitarren haben wir dann alle ganz schnell wieder an den Nagel gehängt, haben nämlich festgestellt, boah, das ist ganz schön mühsam und das sah auch längst nicht so lässig aus wie bei den Jungs. Haben wir gedacht, nee, da hören wir lieber wieder zu. Aber im Chor sind wir geblieben. Und da haben wir in der Adventszeit oft ein Lied gesungen, und zwar Advent ist es heut. Und da heißt es in der ersten Strophe, Advent ist es heut, Advent will dich fragen, Herz, bist du bereit? Advent hat uns allen so vieles zu sagen, Advent ist es heut. Ja, Advent hat uns allen so vieles zu sagen. Hat es das? Manchmal geht uns das vielleicht so ein bisschen unter. Ja, weil wir uns vielleicht gerade in der Adventszeit eigentlich wenig Zeit nehmen, da so drüber nachzudenken. Es ist so viel anderes zu tun. Dieses Jahr allerdings ist ja alles völlig anders. Wir müssen uns einschränken, müssen uns beschränken, können viele Besuche nicht empfangen, auch keine, also wenig Besuche machen. Wir können so liebgewordene Gewohnheiten nicht so pflegen, zum Beispiel der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder was immer ihr sonst auch in der Adventszeit so unternehmt. Und das ist auf der einen Seite natürlich schade. Das kann aber auch Raum schaffen, wo wir uns nochmal vielleicht so ein bisschen mehr besinnen können und was uns auch helfen kann, nochmal mehr zum Kern von Advent wirklich so vorzustoßen und vielleicht nochmal Wesentliches für uns wieder ganz neu zu entdecken. Und ja, deshalb denke ich, dass das tatsächlich so sein kann, dass uns die Corona-Pandemie, so scheußlich sie ist, aber so den Blick für die Adventszeit weiten kann. Übrigens war die Adventszeit in der alten Kirche ja über Jahrhunderte hinweg gar nicht so eine Zeit des Genießens, sondern eine Zeit des Fastens. Ja, eine Zeit, in der Menschen wirklich ganz bewusst auf gewisse Genüsse und Vergnügungen verzichtet haben, bis Weihnachten. Und heute ist das bei den meisten von uns anders. Da ist also gerade die Adventszeit eher so mit Genießen und nett und vielleicht nochmal ein bisschen mehr Lebkuchen und dieses und jenes so verbunden, ja. Aber ebenso neu ist diese Erfahrung des sich Einschränkens in der Adventszeit gar nicht. So, einschränken, wie wir es eben auch heute aus anderen Gründen wieder erleben. Und deswegen denke ich, es kann eine sehr wertvolle Erfahrung sein, dieses sich Einschränken, Beschränken, um Wesentliches zu entdecken. Dass wir unser Herz bereit machen, dass es vielleicht nochmal so ein Stück mehr frei wird und dass wir es weit öffnen, um den Herrn der Herrlichkeit zu empfangen. Advent heißt ja Ankunft. Jesus ist in diese Welt gekommen als kleines Kind, ist uns Menschen ganz nah gekommen und er wird einmal wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und daran will uns ja die Adventszeit erinnern. Und sie will Raum schaffen, indem wir uns eben auch vorbereiten können auf dieses Fest der Geburt Jesu. Und ja, Adventszeit ist die Zeit des Wartens und der Erwartung. Ja, nun ist das, wie wir eben gesehen haben, mit dem Warten ja so eine Sache. Na, also je nach Situation und je nachdem, worauf ich warte, verbinde ich ganz unterschiedliche Emotionen mit so einer Wartezeit. Also vielleicht stehe ich da und warte auf die Ankunft eines lieben Menschen am Flughafen, am Bahnhof vielleicht und ich bin ganz ungeduldig, freue mich aber auch total. Vielleicht warte ich aber auch auf irgendwas Unangenehmes. Also ich weiß nicht, worauf dieser Mann da zum Beispiel am Laptop gewartet hat oder so, aber der war auch nicht mehr so entspannt, als sein Handy dann ging und so. Keine Ahnung, vielleicht ein wichtiger Geschäftstermin oder so. Vielleicht warte ich auch auf eine Diagnose beim Arzt, die mir Angst macht, wo ich denke so, oh, was mag da jetzt rauskommen? Vielleicht warte ich auch auf eine Prüfung. Ja, und ich merke jetzt, oh Mann, die Wartezeit, die reicht gar nicht mehr, um da all das reinzustopfen, was ich noch unbedingt lernen wollte. Und dieser Prüfungstermin, der kommt schneller, als mir lieb ist. Und dann wird mir diese Wartezeit zu kurz und ich werde hektisch. Vielleicht warte ich auch auf einen Rückruf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so auf so einen Rückruf wartet, der einem zugesagt ist und man braucht diese Information aus diesem Rückruf, um dann irgendwie weiterzukommen. Und dann kommt der Anruf nicht. Und man merkt, wie man immer, ne, wie einem immer wieder mehr der Hals schwillt, wie das sich auswirken kann, haben wir ja vorhin auch gesehen, ne? Und dann merke ich vielleicht, oh, ich werde immer wütender, je länger ich warten muss. Kann auch sein, ich habe mal ganz aktiv, mal ganz hoffnungsvoll gewartet, dass sich in irgendeinem Bereich meines Lebens etwas zum Positiven wendet. Und dann ist aber nichts passiert. Und vielleicht habe ich aber auch so fest damit gerechnet. Vielleicht habe ich auch irgendwie so eine Verheißung Gottes bekommen. Und jetzt erfüllt sie sich nicht. Und mittlerweile glaube ich gar nicht mehr, dass das Erwartete wirklich irgendwann nochmal wahr wird. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, worauf ich eigentlich warte. Hab so ein bisschen resigniert. Kann auch sein, ich gehöre zu den Leuten, die generell so eine abwartende Lebenshaltung haben. Ja, und die gerade so bei unangenehmen Situationen das ganz gerne aussitzen. In der Hoffnung, dass sich die Sache vielleicht von allein erledigt. Tut sie meistens nicht, aber könnte ja sein. Na, und das ist ja auch so eine Art von Warten, ein passives Warten. Und kürzlich ist mir beim Bibellesen eine sehr aktive Art des Wartens begegnet. Ein sehnsuchtsvolles Ausschauhalten nach dem Herrn in einer ganz dunklen und notvollen Lage. Und mich hat dieser Psalm, in dem so dieses tiefe Verlangen nach Gott für mich so ganz eindrücklich rübergekommen ist, der hat mich sehr berührt. Und den habe ich euch heute mitgebracht. Ich lese Psalm 130 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann da noch vor dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn. Ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn. Mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voller Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Ja, wir haben hier einen Psalm, ein Lied, ein Gebet. Und das ist gesungen worden, wenn die Pilger nach Jerusalem hinaufgezogen sind. Und das ist ein Lied, das entstanden ist in tiefer Not. Hier geht es nicht so sehr um die Not eines Einzelnen, sondern hier leidet ein gesamtes Volk. Und worin genau diese Not besteht, das wird in diesem Psalm nicht klar. Aber dieser Zusammenhang hier, wenn man sich diesen Psalm durchliest, das lässt schon vermuten, dass das Leiden irgendwie in Zusammenhang steht mit einer Schuld, die das Volk auf sich geladen hatte. Weil da ist viel auch von Vergebung und von Sünde die Rede. Auf jeden Fall erlebt das Volk gerade ganz düstere Zeiten. Und in all dem ist der Psalmist überzeugt, dass Gott Sünde vergibt und dass bei ihm wirklich Hilfe und Rettung zu finden ist. Und dieser Mann selbst leidet auch. und er weiß nicht mehr weiter und er macht daraus auch kein Geheimnis, weder vor anderen noch vor Gott. Aber er wirft sich, wirklich, er wirft sich so ganz mit allem, was er ist und hat, auf seinen Herrn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich diesen Psalm lese, dann sehe ich das wirklich so vor mir, wie da einer vor Gott auf die Knie geht und sich wirklich nach ihm ausstreckt und seine ganze Hoffnung auf Gott setzt. Und er fordert das Volk auf, das genauso zu tun und wirklich darauf zu vertrauen, dass Gott eingreifen wird und dass er ihr geschickt wendet. Könnt ihr die Sehnsucht dieses Mannes spüren? Er sehnt sich mit jeder Faser seines Herzens nach Gott, dass Gott ihm antwortet und dass er sich ihnen wieder zuwendet. Und der Beter selbst beschreibt es ja so: Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn. Mehr als die Wächter nicht sich nach dem Morgen sehnen, ja mehr als die Wächter nach dem Morgen. Wächter haben eine verantwortungsvolle Aufgabe, auch damals in Israel. Ja, sie bei Kriegszügen umgaben die Wächter das Heer so als Schutz und sie bildeten auch den besonderen Schutz für den König. Und an den Stadtmauern waren sie auch eingesetzt. Auf den Türmen hielten Ausschau und wenn Feinde anrückten, dann mussten sie sofort Meldung machen. Und auch wenn in Sichtweite der Stadtmauer irgendwas Verdächtiges vor sich ging, dann mussten sie direkt Alarm schlagen. Und man hat sich darauf verlassen, dass diese Wächter ihren Dienst ordentlich tun. Ja, dass sie Obacht geben, dass sie nicht nachlassen in ihrer Aufmerksamkeit, damit die Stadt auch nachts ruhig schlafen kann. Und manche von euch haben oder hatten vielleicht einen Beruf, in dem ihr auch Nachtwache schon oft hattet. Wenn nicht, dann habt ihr vielleicht schon in einem anderen Zusammenhang mal Wache gehalten, ne? In so einem Zeltlager vielleicht oder so. Oder mal am Bett eines kranken Kindes. Und das kann ganz schön anstrengend sein. Ja, besonders wenn man die einzige Person ist, die wach ist. In die Dunkelheit hineinlauschen. Ist das wirklich so ruhig, wie ich meine? Oder höre ich da nicht doch irgendwas, wo ich jetzt mal aufmerksam werden müsste? Die Aufmerksamkeit eben auch hochhalten. Wenn alles still ist. Wenn nichts passiert. Ne, außer so ein paar Schnarchgeräuschen oder so, ja? Dezenten Schnarchgeräuschen, die anderen halten ja wach. Wachsam bleiben, damit ich dann im Fall der Fälle wirklich auch schnell reagieren kann, nichts verpasse, gegen die Müdigkeit ankämpfen. Auch wenn eben alle friedlich schlafen und ich selbst so müde bin. Da sehnt sich mancher Wächter wirklich das Ende der Nacht herbei. Ganz, ganz doll. Und kann es kaum abwarten, dass eben es endlich morgen wird, dass der Tag anbricht, dass die Nacht zu Ende geht, wie die Wächter sich nach dem Morgen sehen. Und ähnlich sehnsuchtsvoll, so habe ich es direkt gedacht, als ich diesen Psalm gelesen habe, halten wir gerade Ausschau nach dem wirkungsvollen Impfstoff, nach wirksamen Medikamenten, überhaupt nach dem Ende der Pandemie. Und in meinem Umfeld ist es schon so, dass das Thema, dass eben Corona überall Thema ist. Ne? Also bei den einen mehr, bei den anderen weniger, aber ich kenne eigentlich keinen, nee, auch ohne eigentlich, ich kenne keinen Menschen, den das Thema Corona jetzt so völlig kalt lässt. Ne? Also da ist keiner, der ganz lethargisch abwartet und sagt, na ja, ne, ob das Virus nun 2021 unter Kontrolle kommt oder 2043 ist ja egal, ne, kommt ja nicht so drauf an oder so. Also das Coronavirus und die damit verbundene Lebenssituation weckt Emotionen. Es ist uns eben nicht egal, ob und wann und wie diese Pandemie endet. Auf der ganzen Welt arbeiten ja auch Menschen hart daran, dass es bald der Fall sein wird. Und überall leiden Menschen, auch im Zusammenhang mit Corona, auch so. Aber jetzt auch noch mal mehr teilweise. Sei es, dass sie allein sind, noch einsamer vielleicht als auch vorher schon, weil es gar keiner mehr da ist, der sagt, ich komme dir nah. Vielleicht, weil man selbst erkrankt ist oder weil vielleicht ein nahestehender Mensch erkrankt ist. Manche leiden ganz extrem unter den wirtschaftlichen Folgen und fragen sich, also haben echte Existenzsorgen, fragen sich, wie es weitergehen kann. Manche suchen händeringend Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder. Und ich denke, es gibt auch viele Kinder, die jetzt leiden, weil sie nicht aus ihren Familien rauskommen. Also es gibt schon wirklich viel, viel Leid, auch im Zusammenhang mit dieser Pandemie jetzt. Es gibt auch Leute übrigens, die haben Stress mit den Masken. Die können das kaum aushalten, diese Masken zu tragen. Und für die ist dann ein alltäglicher Einkauf eine echte Hürde. Und die sind total froh, wenn sie das wieder hinter sich gebracht haben. Und in der letzten Zeit habe ich öfters mit Freundinnen gesprochen, die genau wie ich jetzt oft hin und her gerissen sind in der Sorge und Fürsorge der Eltern. Ja, sich kümmern wollen, auch ihnen die Nähe geben wollen, die sie brauchen und gleichzeitig zu gucken, okay, was kann ich verantworten, wie kann ich sie im Bereich meiner Möglichkeiten, dass eben dieses Ansteckungsrisiko da senken. Ja, also ich finde überhaupt, Beziehungen sind unwahrscheinlich kompliziert geworden im Zusammenhang mit dieser Pandemie. Ja, ich kann nicht einfach alle möglichen Leute einladen, weil mir gerade danach ist. Ja, ich kann nicht einfach so locker aus dem Haus gehen, unbefangen Menschen begegnen und nahe kommen. Also ich muss mir tatsächlich, wenn ich aus dem Haus gehe, wenn ich irgendwen treffe, gut überlegen, welches Maß an Nähe kann ich hier zulassen? Was tue ich? Was lasse ich besser sein? In vielen Familien wird jetzt noch hin und her überlegt, wie machen wir das an Weihnachten? Ja? Also in welchem Rahmen können wir zusammenkommen? Was ist erlaubt, aber was können wir auch verantworten? Ja, mit welcher Lösung können auch alle einigermaßen leben? Pläne werden geschmiedet, man ist sich endlich einig, was ja nicht immer so sofort geht, ne? Und dann hat man eine Einigung gefunden und dann muss man das Ganze wieder über den Haufen schmeißen, weil sich die Situation wieder verändert. In unseren Gemeinden ja genauso. Schutzkonzepte sind entwickelt worden, sind immer wieder angepasst, sind verändert worden. Man hat überlegt, neu, wie kann man Veranstaltungen durchführen, was machen wir vielleicht online, wo ist das schwierig, wo fallen Veranstaltungen erstmal weg. Was können wir auf andere Weise als bisher durchführen? Gottesdienste wurden mal so gefeiert. In unserer Gemeinde, in der Andreasgemeinde Mülheim, da hatten wir es jetzt in der letzten Zeit so, dass wir im 14-tägigen Wechsel mal einen Online-Gottesdienst, also ausschließlich online, mal einen Präsenzgottesdienst gefeiert haben. Ja, und wir hatten gerade beschlossen, dass wir wieder zu den wöchentlichen Gottesdiensten zurückkehren. Und dann kam dieser Lockdown-Light und dann wurden Bedenken laut. Einige aus unserer Gemeinde arbeiten in den Krankenhäusern, in verschiedenen Krankenhäusern. Und die haben gesagt, oh, das spitzt sich da gerade sehr, sehr zu und überlegt bitte wirklich nochmal, ob das jetzt gut ist. So. Also haben wir dann gesagt, nee, wir bleiben erstmal bei den 14-tägigen Wechseln. Jetzt mittlerweile haben wir gar keinen Live-Gottesdienst mehr. Ja, Heiligabend hatten wir überlegt, okay, wie kann das gehen? Also unser Raum ist auf jeden Fall zu klein für die Anzahl der Leute, die üblicherweise kommt und so. Und dann hat sich ein Team gebildet, hat hin und her überlegt. Und dann haben sie die geniale Idee gehabt, einen Gartengottesdienst zu machen. Wir haben ein großes Gartengrundstück und haben das vorbereitet und so. Ja, aber der wurde dann Donnerstagabend wieder abgesagt, weil in Mülheim eben die Zahlen auch nochmal extrem hochgegangen sind. Ja, ein ähnliches Hin und Her haben ja viele Gemeinden, da sind wir ja nicht die Einzige, haben ja viele Gemeinden in den letzten Wochen und Monaten so erlebt. Ja, und immer wieder muss man sich kurzfristig auf eine neue Situation einstellen und reagieren. Könnt ihr euch noch an früher erinnern? Da gab es mal so eine Jahresplanung. Also wir merken, diese Zeit verlangt uns einiges ab. Das Leben ist kompliziert geworden, Beziehungen sind kompliziert geworden. Menschen leiden, Menschen vermissen das alte Leben schmerzlich. Ängste und Befürchtungen kriechen hoch. Ja, wir wissen ja nicht, wie wir aus dieser Krise herauskommen, wann wir da herauskommen und wie sie nachhaltig unser Leben verändern wird. Ja, und wir sehnen uns nach Leichtigkeit, nach Nähe, möchten doch endlich mal wieder Licht am Ende des Tunnels sehen, oder? Wer nicht? Okay, ich auch. Wir warten, wir hoffen, wir sehnen uns nach besseren Zeiten. Mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehen. Aber wie ist das eigentlich mit Jesus? Halten wir eigentlich ähnlich sehnsüchtig nach unserem Herrn Ausschau wie nach dem Ende der Pandemie oder einem Impfstoff? Können wir es kaum erwarten, ihn zu sehen, ihm zu begegnen? Sehnen wir uns nach ihm mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen? Gott selbst weckt ja Sehnsucht nach ihm in uns und er will dieser Sehnsucht ja höchstpersönlich begegnen. Aber vielleicht nehmen wir diese Sehnsucht manchmal gar nicht mehr so wahr in uns. Und vielleicht ist sie einfach mal überlagert von anderen Dingen, die uns gerade mehr beschäftigen, die uns gerade wichtiger sind, die uns den Blick auf ihn nehmen. Kann es tatsächlich sein, dass wir uns mehr nach einem Impfstoff sehnen, oder dem Ende der Pandemie, nach einem Impfstoff, der uns möglicherweise vor einer Krankheit und der Mutation vielleicht noch, vielleicht aber auch nicht, also die uns möglicherweise vor einer Krankheit irgendwie schützen kann, aber unser Leben weder dauerhaft bewahren noch schützen kann, dass wir uns nach diesem Impfstoff mehr sehnen als nach unserem Herrn, der größer ist als alles und der uns nahe kommen will und der uns an sein Herz ziehen will und der uns mit sich selbst echtes, überfließendes, ewiges Leben schenkt. Das ist eine Frage, die beschäftigt mich momentan echt sehr. Und ich habe gedacht so, ja, ich habe wirklich den Eindruck, dass diese Corona-Pandemie, die ja keiner von uns haben will, gehe ich jetzt mal von aus, aber dass die uns tatsächlich in besonderer Weise lehrt, was sehnsuchtsvolles Warten ist. Ein Warten, indem wir in Bezug auf unseren Herrn vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht manchmal echt nicht so geübt sind. Und deshalb kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass diese Pandemie unseren Blick für Advent weiten kann und uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu einer neuen Sicht verhelfen kann. Adventszeit ist die Zeit des Wartens auf unseren Herrn. Freudige Erwartung. Sehnsucht nach Gott, Ausschau halten nach Jesus, ihm begegnen wollen, unser Herz öffnen für ihn und gucken, dass es wirklich frei und weich und aufnahmefähig und empfangsbereit ist. Und all das gehört zur Adventshaltung dazu und diese Adventshaltung, die will ja nicht nur die 4 Wochen bis Weihnachten, sondern die will ja unser gesamtes Leben prägen. Jesus ist der Gott, der zu uns Menschen auf die Erde kam. Also man muss sich das ja mal überlegen. Ich meine, das geht uns vielleicht mittlerweile so leicht von den Lippen und vielleicht ist das dann für uns auch schon so selbstverständlich. Aber es ist ja ein unfassbares Wunder. Ein Gott, der in die Gestalt und das Erleben der Geschöpfe hineinschlüpft, die er selbst geschaffen hat. Der uns ganz nahe kommt. Der einer von uns wird. Und er ist der Gott, der einmal wiederkommen wird. wirklich in Macht und Herrlichkeit, der sein Reich aufrichtet und seine Jünger dann zu sich holt. Und er ist der Gott, der heute hier ist. Immanuel, Gott mit uns, der heute noch genauso an uns interessiert ist, wie er das schon immer war und der wirklich in uns seinen Nachfolgern lebt und der ständig, ununterbrochen mit uns in Kontakt sein will. Die Herzensbegegnung mit Jesus Christus, mit dem Kind in der Krippe, mit dem Mann, der für uns gestorben und auferstanden ist, um uns zu retten, mit dem Gott, der als König sein Reich aufrichtet, die Begegnung mit ihm ist heute genauso spektakulär und radikal lebensverändernd, wie es auch vor 2000 Jahren war. Und heute will er dir begegnen. In all dem, was dich heute ausmacht, was dich heute beschäftigt, was dir heute Kummer macht. Er ist, wo du bist. Und er freut sich wirklich von Herzen, wenn du der Sehnsucht nach ihm, wenn du der Raum gibst und wenn du dein Herz weit für ihn öffnest. Wartest du auf Jesus? Erwartest du ihn heute ganz konkret? Hältst du in deinem Alltag Ausschau nach ihm? Streckst du dich nach ihm aus? Guckst du, wo du ihn entdecken kannst? Sehnst du dich nach ihm mehr, als sich ein Wächter nach dem Morgen sehnt? Das biblische Paradebeispiel eines sehnsüchtig auf Jesus Wartenden in der Bibel ist für mich Simeon. Simeon ist der Mann, von dem in Lukas 2 berichtet wird. Und Simeon lebte in Jerusalem in der vertrauensvollen Beziehung mit Gott. Und der Name Simeon kommt aus dem Hebräischen und ist von dem Wort hören abgeleitet. Hören. Und das passt sehr gut, weil Simeon ist ein Hörender. Einer, der wirklich mit Gottes Stimme vertraut ist und sich von ihr leiten lässt. Simeon wartet sehnsüchtig auf den angekündigten Messias, den Retter, den Trost Israels. Und er hatte von Gott die großartige Verheißung bekommen, dass sich diese Sehnsucht noch zu seinen Lebzeiten erfüllen wird, dass er also wirklich den Retter noch sehen wird und nicht sterben wird, ehe das passiert ist. Und das war eine großartige Verheißung, dass er wirklich Jesus noch mit eigenen Augen sehen wird. Und daran hat er geglaubt und darauf hat er sich verlassen. Und Simeon ist ganz eng mit Gott verbunden und das wird auch in seinem Leben deutlich, wenn man sich diese Geschichte mal in Ruhe durchliest. Lukas 2, nette Lektüre, also gute, richtig gute, nett ist Quatsch, gute Lektüre, für heute Nachmittag zum Beispiel. Genau, als der Heilige Geist Simeon auffordert, zum Tempel zu gehen, da reagiert Simeon sofort. Und ich weiß ja jetzt nicht, wie das so genau passiert ist, ne? Also ob Gott Simeon jetzt gesagt hat, Simeon, heute ist der große Tag. Geh mal schnell zum Tempel. Oder ob er einfach gesagt hat, Simeon, geh heute mal zum Tempel. War ja öfter da, ne? Und Simeon ist einfach hingegangen, weil Gott gesagt hat, geh zum Tempel. So. Aber jedenfalls ist Simeon gefolgt. Diesem Impuls hat sich sofort auf den Weg gemacht zum Tempel. Und damit war er genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weil als er dann im Tempel war, kam auch gerade Maria und Josef dahin mit dem kleinen Jesus auf dem Arm, um ihr Kind dem Gesetz entsprechend eben Gott zu weihen und auch das Reinigungsopfer für Maria nach der Entbindung darzubringen. Und als Simeon jetzt die kleine Familie sieht, da ist ihm sofort klar, dass dieses Baby da, dass das der lang ersehnte Messias ist, der Retter. Und er nimmt das Kind auf den Arm und lobt Gott. Und er sagt aus tiefstem Herzen, Herr, Nun kann ich in Frieden sterben, denn ich habe das Heil gesehen, das du den Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Nation erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Und ist das nicht großartig, wie Gott Simeons Sehnsucht begegnet? Und wie er Simeons Sehnsucht nutzt, um durch ihn auch Maria und Josef für ihren weiteren Weg zu ermutigen und die Familie zu segnen? So ist unser Herr. Er will unserer Sehnsucht begegnen und er will sie wirklich gebrauchen, um dadurch uns und die Menschen um uns her zu segnen. Er, der die Sehnsucht in uns weckt, sehnt sich selbst zutiefst nach uns. Ja, er sucht um uns. Er wirbt um uns. Er lädt uns ein. Er will uns beschenken, er kommt uns entgegen, er will uns mit seiner Gnade überschütten und er wartet in aller Geduld und Liebe, dass wir ihm unser Herz öffnen. Adventszeit ist die Zeit der Erwartung. Wir warten, aber nicht ins Blaue hinein, auf irgendwen oder irgendwas, das unser Leben vielleicht so ein bisschen besser machen kann. Wir warten nicht auf einen Gott, der vielleicht hier ist, vielleicht lebendig ist, vielleicht in unser Leben eingreifen kann, vielleicht Herr dieser Situation ist, vielleicht aber auch nicht. Und wir warten auf einen Gott, der allmächtig ist und der sich selbst erniedrigt hat, der durch die tiefsten Tiefen gegangen ist, um uns an sein Herz zu ziehen. Und der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Dieser dreieinige Gott, den die Bibel bezeugt, der ist heute noch genauso lebendig und an uns Menschen interessiert, wie er das schon immer war. Von den Mosebüchern ganz am Anfang unserer Bibel bis zur Offenbarung, zum letzten Buch der Bibel, stellt er sich als der Ich Bin vor. Ich bin der Gott, der für dich ist, der für dich da ist, der Gott, der ist und der war und der kommt. Die Wächter an der Stadtmauer, die wissen, egal wie dunkel diese Nacht ist, egal wie bedrohlich sie ist, egal wie schwer das Wachen mir fällt und egal wie lang sie sich hinzieht, diese Nacht wird nicht ewig dauern. Der neue Tag kommt und er wird anbrechen. Und mit ihm kommt das Licht. Und so ist es auch mit Jesus. Er kommt wieder, ganz gewiss. Und er richtet sein Reich auf und er holt seine Jünger zu sich, in sein himmlisches Reich, ganz gewiss. Und er ist jetzt schon da und erfahrbar und Herr dieser Situation, ganz gewiss. Mit ihm wird unser Leben hell und wir dürfen ihn erwarten und das eben nicht erst in ferner Zukunft, sondern schon hier und heute ganz konkret. Und vielleicht können wir uns das gerade jetzt in dieser Adventszeit, die so ganz anders ist, als wir es bisher gewohnt waren, vielleicht können wir uns das gerade in dieser Adventszeit ganz neu in unser Herz hineinsinken lassen. Ich wünsche uns das sehr, dass wir wirklich zu Wartenden und Erwartenden nach Gottes Herzen werden. Amen. Ich will beten. Lieber Herr, danke, dass du bist, der du bist, allmächtig, großartig, wunderschön, voller Liebe für deine Menschen. Danke, dass du dich selbst klein gemacht hast, um uns nahe zu kommen, uns auf Augenhöhe zu begegnen, den Weg freizuräumen zu dir, den wir selbst verbaut haben. Danke, Herr, dass du ja nicht nur Hoffnung für uns hast, sondern dass du unsere Hoffnung bist, unsere Sicherheit, unser Halt, unsere Zukunft über das Leben in dieser Welt hinaus. Und Herr, lass uns das nicht vergessen und lass uns wirklich alles von dir erwarten. Und lass uns als wahrhaft Wartende, Erwartende, als hoffnungsvolle Menschen, als Hoffnungsträger in dieser Welt leben, die Hoffnung dringend nötig hat. Und das war auch schon vor Corona so. Nur jetzt wird es uns vielleicht ein bisschen deutlicher bewusst. Aber danke, Herr, dass auch dazu diese Zeit dienen kann. Und ich bitte dich, dass wirklich auch, du diese Zeit auch dazu dienen lässt, dass auch Menschen neu nach dir fragen. Und dass wir als Gemeinde dann auch bereit sind, mit Herz und Hand, mit Worten und mit Taten Antwort zu geben und auf dich hinzuweisen, den Herrn der Welt, den Herrn über Himmel und Erde, der sich nach diesen Menschen sehnt und der sie zu sich nach Hause einladen möchte. Danke, Herr, segne uns und lass uns ein Segen sein. Und danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass wir das von dir erwarten dürfen, weil du es uns versprichst. Dir sei die Ehre, heute und für alle Zeit. Amen.